Nachdenkseiten. Die kritische Website. Robert Koch und die Verbrechen der Kolonialmedizin. Von Werner Rügemer. Verantwortlich, Redaktion. Nicht nur das Robert-Koch-Institut, sondern auch andere führende Einrichtungen der medizinischen und epidemiologischen Forschung wie die Johns Hopkins University und die Berliner Charité arbeiten ihre Verbrechen aus der Vergangenheit nicht selbst auf. Erkenntnisse kommen von anderer Seite. Zu Kolonialzeiten war es üblich, dass Forscher skrupellos mit Afrikanern experimentieren, allen voran die Deutschen. Auch Robert Koch zwang kranke Menschen in Konzentrationslagern und testete an ihnen neue Gegenmittel. Die Gräueltaten der kolonialen Tropenmedizin wirken bis heute. So beginnt die Sendung Robert Koch und die Verbrechen von Ärzten in Afrika vom 26.12.2020. Autorin Julia Amberger. Koch ging sofort mit Beginn der Kolonialkriege des Deutschen Kaiserreichs 1883 als 39-jähriger Arzt nach Afrika. Seine Experimente fanden im Rahmen der militärisch-wirtschaftlichen Eroberung von Kolonien, das heißt der Ausbeutung von Menschen und Bodenschätzen, statt. Er stand auch im Austausch mit britischen Kolonialärzten, die schon mehr Erfahrung hatten. Mit ihnen ging er bis in die wichtigste Kolonie Englands, nach Indien. Im Auftrag der Reichsregierung experimentierte er mit Eingeborenen in Südafrika und Deutsch-Ostafrika. Dort sollte unter anderem die Schlafkrankheit bekämpft werden, damit den deutschen Unternehmen möglichst wenig Arbeitskräfte wegstarben. Tödliche Experimente in Konzentrationslagern. Keine Aufarbeitung durch das RKI. Als Medikament testete er das arsenhaltige Mittel Atoxyl. Dass es in hoher Dosierung giftig ist, war bekannt. Trotzdem erhöhte er die Dosis schrittweise und nahm Schmerzen, Erblindung und den Tod tausender Menschen billigend in Kauf, heißt es in der Sendung. Weiter: Um pro Tag rund 1000 Patienten zu untersuchen, isolierte er vermeintlich Kranke in sogenannten Konzentrationslagern. Es fehlte an allem. Wie viele Menschen allein wegen dieser Zustände starben, weiß niemand. Die Kolonialmedizin sollte nicht Menschen in Not helfen. Sie diente dem ökonomischen Aufschwung der Kolonie und neuen Erkenntnissen für die deutsche Wissenschaft und die Pharmaindustrie. Nach dem Kaiserreich und dem verlorenen Ersten Weltkrieg nahmen die Alliierten Deutschland die Kolonien ab, aber die Tradition wurde fortgeführt. So haben die deutschen Ärzte an Afrikanern erprobt, was sie später an Juden, Homosexuellen und politischen Gegnern perfektionierten. Diese Geschichte ihres Namensgebers wurde und wird nicht vom Robert-Koch-Institut RKI aktiv und öffentlich aufgearbeitet, auch nicht etwa von der staatlich subventionierten Medizingeschichte. Auch Johns Hopkins University. Keine Aufarbeitung medizinischer Verbrechen. Ähnlich ist es bei der führenden und medizinischen und Pandemieforschungseinrichtung des kapitalistischen Westens, der privaten Elite-Universität Johns Hopkins University in Baltimore, USA. Dort werden zahlreiche spezialisierte Institute seit dem Ersten Weltkrieg vom Staat zusammen mit reichen Unternehmensstiftungen finanziert. So gegenwärtig zum Beispiel die Stiftungen der Multimilliardäre Michael Bloomberg, Stavros Niarchos, Unterstützer des Militärputsches in Griechenland 1967, und William Gates. Das Global Health Security Institute der Universität hat bekanntlich im viel genutzten Global Health Security Index von 2019 unter allen 193 UNO-Mitgliedstaaten die Gesundheitssysteme der USA und Großbritanniens als die auf Pandemien am besten vorbereitet ausgezeichnet. Daran orientierten sich nicht nur die US- und die britische Regierung unter Donald Trump und Boris Johnson, sondern auch die Regierungen der EU. Mediziner der Johns Hopkins University waren nach dem Zweiten Weltkrieg von 1946 bis 1953 an tödlichen Experimenten beteiligt. Sie infizierten in Guatemala 1500 Gefangene, Prostituierte, einfache Soldaten und Kinder aus kirchlichen Heimen ohne deren Wissen mit Geschlechtskrankheiten. Ziel? Die Geschlechtskrankheiten der weltweit in 9 Kriegen eingesetzten US-Boys auf möglichst niedrigem Stand halten und deren Kampffähigkeit erhalten. Auch diese Verbrechen wurden nicht durch die Universität selbst aufgearbeitet, sondern werden bis heute beschwiegen. Erst 2010 stieß die Historikerin Susan Raveby, ohne danach zu suchen, zufällig auf Unterlagen. Die darauf begründete Entschädigungsklage hunderter Betroffener und Nachkommen gegen die Universität, die finanzierende Rockefeller Stiftung und den Pharmakonzern Bristol-Myers Squibb steht in Washington immer noch zur Entscheidung an. Keiner der Angeklagten bestreitet die Fakten, sie weisen aber alle Schuld von sich und haben sich nicht entschuldigt. Das Robert-Koch-Institut arbeitet eng mit der Johns Hopkins University zusammen und hat sich zu den Verbrechen des Kooperationspartners nie geäußert. Charité – Aufarbeitung der Verbrechen nicht durch die Charité selbst. Die führende Virologie- und Pandemie-Institution in Deutschland ist, neben dem exekutierenden Robert-Koch-Institut, die Charité. Sie ist unter staatlichem Dach zugleich das größte durchprivatisierte Krankenhaus in Deutschland. Etwa durch die Auslagerung zahlreicher Tätigkeiten in die Billigtochterfirma Charité Facility Management GmbH. Die Charité betreibt Forschung und pflegt weltweite Beziehungen, insbesondere intensiv mit der Johns Hopkins University. Die Charité betreibt seit 2013 das Projekt Gedenkort.charité – Wissenschaft in Verantwortung. Die Fördermittel kommen unter anderem von der Springer Stiftung. Der jährliche Axel Springer Award wurde 2020 an den Corona-Leugner und Impfgegner Elon Musk vergeben, Preisredner war ausgerechnet der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn. Er zitierte einige Äußerungen von Musk und empfahl etwas, das er anderen prinzipiell verweigert, man müsse im Dialog bleiben. Da freute sich die maskenlos im Festsaal der Berliner Springer Hochhaus versammelte Prominenz aus dem Springer-Konzern und deutschen Unternehmen. Beim Aufarbeitungsprojekt Gedenkort.charité wird pflichtgemäß daran erinnert, dass die Krankenhausleitung in der NS-Zeit jüdische Mitarbeiter entlassen hat. So sagte bei der Eröffnung der Vorstandsvorsitzende der Charité, Professor Dr. Karl Max Einhäupel: Nicht arische und politisch missliebige Kolleginnen und Kollegen wurden geächtet, entlassen und vertrieben. Hingerichtete Frauen am Plötzensee – ein wertvoller Werkstoff. Erst 2019 wurde ein besonderes medizinisches Verbrechen thematisiert. Die Verwertung der Leichen von hingerichteten Widerstandskämpfern des NS-Regimes in der Anatomie der Charité. Aber die Aufarbeitung wurde sofort und wird bis heute auf einen ganz kleinen Bereich eingegrenzt. Von 1933 bis 1945 wurden vor allem im Berliner Gefängnis Plötzensee mehr als 2800 Widerstandskämpfer und politisch Diskriminierte hingerichtet. Sie wurden mehrheitlich zur wissenschaftlichen Verwertung, zu Forschungs- und Lehrzwecken an das Anatomische Institut der Charité geliefert. Die Verwertung geschah nicht zwangsweise, sondern nach den präzisen Wünschen der Charité, etwa dass die Hinrichtungen nicht später als abends um 20 Uhr stattfinden sollten. Die nächtlichen Luftangriffe sollten nicht die Bearbeitung der Leichen zu Forschungszwecken behindern. Und die beteiligten Ärzte sollten doch rechtzeitig mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Hause kommen können. Eng begrenzte Aufarbeitung. Am 9. Mai 2018 veranstaltete die Charité das Symposium »Die Berliner Anatomie im Nationalsozialismus«. Die beiden Fachvorträge von Professor Andreas Winkelmann und Professor Johannes Tuchel beschränkten sich allerdings auf den Charité-Anatomen Professor Hermann Stieve, der allerdings nur etwa 300 Leichen aus Plötzensee verwertete. Stieve hatte sich darauf spezialisiert, das Verhalten des weiblichen Eierstocks unter Schockzuständen, beispielsweise einer Hinrichtung, zu untersuchen. Durch die Hinrichtungen erhält das Anatomische und Anatomisch-Biologische Institut einen wertvollen Werkstoff, wie ihn kein anderes Institut der Welt besitzt, schwärmte Stieve. Auch nach dem Krieg publizierte er dazu in der Zeitschrift »Das deutsche Gesundheitswesen«. Einer der 300 Leichname für Stieve war die am 16.12.1943 durch das Fallbeil hingerichtete Elfriede Remarque. Die Schwester des weltberühmten Schriftstellers und Marlene Dietrich-Liebhabers Erich Maria Remarque, der in die USA geflüchtet war, war in Deutschland geblieben. Knapp 30 Minuten nach der Hinrichtung wurde sie in die Charité überführt, wo ihr Leichnam von einem dreiköpfigen Ärzteteam, zwei Studenten, einer Schwester und zwei Krankenpflegern im hell erleuchteten Sektionsraum des Anatomischen Instituts schon erwartet wurde. Warum, Herr Professor Drosten? Die Aufarbeitung durch die Charité beschränkt sich auf den Fall Stieve. Was mit den anderen 2000 Leichen Hingerichteter aus Plötzensee in der Charité passierte, auch wenn sie als wertvoller Wertstoff verwertet wurden, bleibt unerforscht. Warum, Herr Professor Drosten, zweigen Sie nicht ein paar hunderttausend Dollar aus der großzügigen Spende der Bill und Melinda Gates Foundation an die Charité für diese Forschung ab, wenigstens jetzt, ein Dreivierteljahrhundert später? Unter dem Text befinden sich insgesamt 7 Fußnoten. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und, wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.